Ist Snowden ein Held, Peter Nowak?
Wie gesagt, ich würde genau, ja, genau dagegen, gegen diese Darstellung, Held oder womöglich noch ein deutscher Held oder ein Held in Deutschland, da genau das hat es ja auch immer kritisiert, eben schon, das hat er ja schon gesagt, aus den Gründen, dann stellen wir dann auch einen Protest, dann setzen wir nicht mehr in Beziehung genau zu unserem Alltag, weil Helden und Heldinnen, die verehrt man oder hasst sie, je nachdem, aber die sind eigentlich unerreichbar. Das ist eigentlich genau diese Funktion von Helden und Heldinnen auch in der Geschichte, und ich denke, ich werde genau diesen Whistleblower-Ansatz dagegen favorisieren, weil das kennen wir auch. Da brauchen wir nicht in dieser Position wie er sein, sondern das kann im Alltag sein, und es gibt ganz viele, die durchaus auch, die hatten jetzt nicht die Konsequenzen, dass sie das Land verlassen mussten, aber dass sie zumindest, weil sie zum Beispiel in Arbeitsverhältnissen, jetzt nicht nur bei Überwachungssachen, im Pflegebereich war das ein ganz bekannter Fall, eine Frau, die dann eben in ihrer Firma sozusagen öffentlich gemacht hat, erst intern, dass eben die Pflegeschlüssel und die Art der, also die Personalbemessung, dass damit überhaupt die zu Pflegenden nicht betreut werden können. Und dann ist sie an die Öffentlichkeit gegangen, weil es nichts änderte, ist entlassen worden. Ihre Kündigung wurde durch sämtliche Instanzen in Deutschland bestätigt, und erst vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof hat die Brigitte Heinisch, war das, dann nach Jahren Recht bekommen. Sie wurde in der Zeit aber, verurteilt war, entlassen war, auch diffamiert. Sie hatte mit Schadenersatzforderungen zu rechnen und so weiter. Also es waren durchaus auch existenzielle Einschnitte. Die hat dann auch ein Buch darüber geschrieben. Und danach natürlich, nachdem sie jetzt vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof Rest bekommen hat, hat sie dann auch Entschädigung bekommen, gab es dann auch eine Anerkennung. Aber das zeigt halt, und ich denke, genau das ist diese Kategorie von Whistleblowern, Whistleblowerinnen, dass es eben im Alltag in sehr unterschiedlichen Sachen, nicht nur in so Bereichen, so wie es bei Snowden ist, durchaus möglich ist und es durchaus ein Risiko und Mut dazu gehört, und dass das andererseits eher genau die Aufforderung ist. Und genau, Helden verehrt man, Whistleblower sozusagen, an denen beteiligt man sich.
Ist denn die Veranstaltung heute Abend in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Literaturfestival in Berlin und vielen anderen, die auf dieser Welt lesen, eine Form von Heldenverehrung, Frau Magenthun?
Also ich hoffe ja auch, dass es das nicht ist. Das Problem ist ja auch, dass wir einen Heldenbegriff benutzen, der neueren Datums ist. Wir denken dann meistens an die sogenannten Superhelden, also Menschen, die übermächtig sind. Menschen, die übermenschlich sind, die man auf ein Podest stellt, die man anbeten muss. Interessanterweise haben wir ja das Gegenkonzept zum Helden auch in unserem öffentlichen Diskurs, das genauso radikal ist, genauso extrem, nämlich das Verräter, das Konzept des Verräters. Ja, also Snowden ist für die einen ein Verräter, für die anderen ein Held. Also diese Dichotomie, diese Unfähigkeit, einfach über Snowdens Menschlichkeit zu reden, zeichnet eigentlich unseren Diskurs aus. Und unser Abend heute soll ja eigentlich dem Zweck dienen, Snowden als Mensch näher zu kommen. Also was hat ihn bewegt? Was ist er eigentlich für ein Typ? Wie konnte er das tun? Und welche Konsequenzen können wir daraus ziehen? Weil er eben ein ganz normaler Mensch ist. Und da muss ich sagen, Herr Nowak, ich verstehe Ihre Position, ich teile die auch. Dieses ganze Geschwätz von Held oder Verräter finde ich auch einfach doof. Ja? Aber als Literaturwissenschaftlerin weiß ich auch, dass es Konzepte gibt, Konzeptionalisierung des klassischen Heldenbegriffs aus der klassischen Mythologie und Literatur, auch aus den Religionsstudien, wo in der Tat der Begriff Held, also lange vor 1900 schon, solche Menschen, normalerweise einfache Menschen aus dem Volk bezeichnet, die durch eine besondere Handlung plötzlich auf den Plan treten, die ohne eigene Ziele, egoistische Ziele zu verfolgen, eine wichtige Tat vollbringen zum Zweck der Gemeinschaft, weil die Gemeinschaft sich in einer Krise befindet, kein Wasser mehr hat oder so weiter oder von bösen Feinden bedroht wird. Und dieser Mensch, dieser junge Mann, macht sich auf eine lange Reise ins Ungewisse, in eine gefährliche Welt. Als dieses ganze Gerede von Helden anfing, habe ich gedacht, ja, eigentlich ist Snowden doch ein Held. Also nach diesen Begriffen, dass es darum geht, dass es ein Mensch armer Herkunft ist, der sich aufmacht, um für seine Gemeinschaft ein Abenteuer zu bestehen, der sich physisch auf eine geografische Reise tut in eine andere gefährliche Welt. Come on, ja, Moskau. Was könnte gefährlicher sein für einen Amerikaner? Ja? Und der Gemeinschaft zu einer ganz wichtigen Erkenntnis verhilft. Auch das hat Snowden getan. Also obwohl ich ihn öffentlich nie als Held bezeichnen würde, muss ich insgeheim als Literaturwissenschaftlerin zugeben, er hat Elemente des klassischen mythischen Helden.
Herr Wensierski, aus Perspektive eines Jugendlichen vielleicht, der eher mit den Superhelden in Kontakt gekommen ist als mit den klassischen, wie würde Edward Snowden in einem Comic aussehen aus Ihrer Sicht?
Das weiß ich nicht. Also ich würde mich auch gerne, glaube ich, von dieser Heldenrhetorik verabschieden und ich würde ihn jetzt auch nicht zum Comichelden stilisieren wollen. Aber was sicher stimmt, ist, dass der eine Persönlichkeit ist, der jetzt allein durch sein Alter, seine Generationenzugehörigkeit sicher viele junge Leute anspricht auch. Und das hat mich ja auch, ich habe es eben schon gesagt, doch beeindruckt. Also es gehört eine Menge Zivilcourage dazu, erstens sich mit dieser mächtigen Institution anzulegen und dazu gleichzeitig sein eigenes privates Leben doch weitgehend aufzugeben, die Familie zurückzulassen, die Frau zurückzulassen, die ganze bürgerliche Existenz zurückzulassen und sich ganz darauf zu besinnen, dass man sagt, ich weiß jetzt um Ungerechtigkeiten, ich weiß um gravierende Missstände und die will ich aufdecken und ich will viele Menschen in die Lage versetzen, über diese Missstände Neues zu erfahren. Also ich würde sagen, insofern würde ich den weniger als Helden bezeichnen, denn als Aufklärer. Ich finde, dass er die klassische Figur eines Aufklärers ist, der gravierende gesellschaftliche Missstände offenbart und uns in die Lage versetzt, darüber zunächst einmal eine große gesellschaftliche Debatte anzustimmen und dann möglichst auch vielleicht über soziale Bewegungen, über zunächst einmal so kleine Veranstaltungen, wie wir die jetzt hier heute Abend machen, doch zu diskutieren und zu sehen, wie kann man Schritte unternehmen, um diese Missstände vielleicht über kurz oder lang auch abzustellen. Und da glaube ich, dieser zivile Ungehorsam, die Zivilcourage und diese Aufklärerfunktion, das wären, glaube ich, Begriffe, die mir da besser gefallen als die Fragen von Helden oder Mythos.
Eine Frage aus dem Publikum beschäftigt sich damit, woran es liegen könnte, was Sie glauben, dass die Bevölkerung nicht gegen die massive Überwachung aufsteht, aus Angst oder geht es uns noch zu gut? Ist Edward Snowden, um die Frage vielleicht ein bisschen in unseren Kontext einzuordnen, auch ein Auslöser für die intensivere Beschäftigung mit dem, was passiert? Herr Nowak, jenseits des Heldenstatus?
Ich finde immer mit dieser Frage, mit diesem Aufstehen, ich denke, das ist immer so ein vereinfachter Blick, die da oben und wir da unten. Oder ich denke, das Problem ist, dass ein Großteil der Menschen natürlich, also gerade auch die Diskussion, die wir hier führen, also dass die erstmal sich diese Fragen gar nicht stellen, weil sie eben noch ein Stück weit oder also auch mehr oder weniger diesen ganzen Rahmen akzeptieren und zum Beispiel auch diese Lesart akzeptieren, naja, selbst wenn ich als Unschuldiger in Anführungszeichen oder als Unschuldige überwacht werde, ich habe ja nichts zu verbergen. Also solche Argumente, die sind schon sehr weit verbreitet. Das heißt, selbst wenn dann jemand in die Überwachung gerät, in eine Funkzelle oder sonst was, dass er eben Vertrauen dann hat und dann vor allen Dingen nochmal hier in den Staat in Deutschland, dass dann oft noch auch bei dieser Diskussion ist, so war ja die USA, die sind dann ja, da gab es dann ja dieses böse Wort von der digitalen Besatzungsmacht, das da auch schon gefallen war jetzt vor einigen Wochen, da ist dann das Misstrauen schon größer, dass man dann aber eben nicht generell so weit kommt zu sagen, naja, dann muss man generell eine globale Bewegung gegen Überwachung schaffen und eben das eben jetzt jenseits von nationalen Narrativen auch sehen, sondern da wurde dann auf einmal so eine Souveränitätsdebatte zum Beispiel angestoßen, die ja aber eher wieder dazu führt, dass ein Teil der Leute dann eben sagt, ja, Überwachung, das ist nur die USA und wir sind nicht souverän genug, aber das heißt dann ja nur, souverän heißt, naja, wenn, dann sonst von deutsche Dienste sein, die überwachen, weil Souveränität hat ja überhaupt noch nichts damit zu tun, ob man für oder gegen Überwachung ist. Und ich denke, das sind so Gründe, wo zum Beispiel in Deutschland dann, dass so eine Ablenkung oder eine Umlenkung der Debatte eben es gerade nicht darum geht, dass man eine möglichst breite Bewegung gegen globale Überwachung in den jeweiligen Kontext findet, weil die ist nämlich völlig, sagen wir mal, national blind. Da ist es egal, ob sie von der USA, von Deutschland oder von anderen Ländern ausgeht.
Frau Mackenton, Sie machen noch eifrig Notizen, haben schon angedeutet, dass Sie direkt darauf reagieren wollen.
Direkt zu diesem Themenkomplex eigentlich. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass im Gespräch mit Studierenden jetzt aufgefallen ist, ist, dass viele Leute unfähig sind, überhaupt über Snowden selbst zu reden. Also länger als ein oder zwei Minuten lang über diesen Menschen selbst zu reden, was ihn bewegt haben mag. Wie das einzuordnen ist. Also viele haben die Schwierigkeit, das einzuordnen oder sich auch für sich selber vorzustellen, was würde ich tun in einer ähnlichen Situation. Natürlich können viele von uns können an eine Situation geraten, in der wir als Whistleblower aktiv werden sollten. Wir müssen nur unsere Umwelt aufmerksam beobachten, ob wir an einer Bank arbeiten oder an der Universität, insbesondere natürlich bei den Naturwissenschaftlern an die Kritische Universität gerichtet jetzt. Also viele von uns, gerade von jüngeren Leuten, können im Laufe ihres Lebens in eine Situation kommen, wo sie merken, dass etwas, was sie in ihrer Amts- oder Dienstausübung tun, mit ihrem Verständnis von dem, was Recht ist, nicht übereinstimmt. Und dann werden viele von uns oder von Ihnen vor dieser Entscheidung stehen. Halte ich die Klappe und mache mit, um meinen Job nicht zu verlieren? Oder mache ich mein Maul auf? Und wenn ich das Maul aufmache, wem erzähle ich es? Gehe ich an die Presse? Gehe ich nur zu meinem Boss? Vielleicht schmeißt er mich dann trotzdem raus. Das wäre ja das, was mit Snowden sicher passiert wäre. Andere hatten es ja versucht, Drake zum Beispiel vor ihm. Also dieses humanistische Element, ich denke, das ist etwas, worüber wir reden müssen. Dass Snowden wie ein Mensch gehandelt hat, dass er sich erinnert hat, trotz seiner hohen Position bei CIA und NSA und so weiter, daran erinnert hat, ich bin hier ein Mensch und ich muss hier das, was ich tue, auch kritisch unter humanistischen Prinzipien und Kriterien betrachten. Ein zweiter Punkt, der auch sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, ist, dass obwohl er Amerikaner ist, und Amerikaner neigen ja dazu, weil das Land so riesig ist, doch eher nur in nationalen Kriterien zu denken, also nur an ihre eigenen nationalen Mitbürger zu denken, dass Snowden sich als Kosmopolit verhalten hat. Ja, also Kosmopolit, jemand, der sich identifiziert oder eine gewisse Liebe in Anführungsstrichen nach Kant entwickelt zu Menschen, die er noch nie gesehen hat. Menschen, die am anderen Ende der Erde leben, mit denen er direkt überhaupt nichts zu tun hat. Also er hat auch aus einer kosmopolitischen Motivation, moralischen Motivation heraus gehandelt. Das heißt, er erfüllt mehrere Prinzipien von Kantschen Imperativen sozusagen. Ja, also der Imperativ aufzuklären, wenn ich sehe, dass etwas so und so ist, es zu sagen, den Mut zu haben, zu wissen, sapere aude, und den Mut zu haben, das dann auch zu sagen, und die Identifikation mit allen anderen Menschen, egal, ob ich die jetzt persönlich kenne, ob das meine Freunde sind, ob es vielleicht sogar meine Feinde sind. Also das ist ein ganz wichtiger Diskurs, gerade aus humanistischer und literaturwissenschaftlicher und philosophischer Perspektive, den wir benutzen müssen, wenn wir über Snowden reden.
Sind es Ihre Studenten, Frau Markenthun? Herr Wensiski, wenn wir über Snowden sprechen, sprechen wir auch über ein Vorbild, über jemanden, dessen Tat andere dazu animiert, Gleiches oder Ähnliches zu tun?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Wobei wichtig ist, nicht in erster Linie auf die Person zu starren. Also insofern, ich würde diese humanistische Perspektive jetzt mit Edward Snowden empathisch zu sein, solidarisch zu sein und doch jetzt den großen Mut anzuerkennen. Das hat uns ja dazu geführt, mit dieser Ehrenpromotion zu starten, auch war ein großer Akt der Solidarität auch. Das will ich nicht geringschätzen, aber eigentlich geht es ja um das, was Sie mit Ihrer Frage auch gestellt haben, nämlich müssen wir uns nicht sehr viel stärker noch mit dieser Überwachung, mit Datenschutzfragen beschäftigen und warum reagieren die Menschen eigentlich sehr zurückhaltend auf diese ganzen Gefahren, auch auf diesen Missbrauch von Datenschutz, sei es durch privatwirtschaftliche Unternehmen oder sei es durch den Staat. Das finde ich auch bemerkenswert. Also wir können ja nicht darauf hoffen, dass alles Übel dieser Welt immer von großartigen Persönlichkeiten wie Edward Snowdens gelöst werden, sondern im Grunde ist Edward Snowden mit seinen Aktivitäten eine Mahnung an uns, uns gefälligst um unseren eigenen Alltag, unsere eigenen Probleme oder die Probleme in unserem Gemeinwesen zu kümmern, darum, dass die Gesetze eingehalten werden oder dass die Gesetze geschaffen werden, die mehr Sicherheit ermöglichen. Und da sehe ich tatsächlich eigentlich eine ambivalente Perspektive jetzt auf die letzten 12 Monate. So. Auf der einen Seite muss man sagen, nirgendwo wird so viel über Snowden und die Überwachung diskutiert wie in Deutschland darüber. Insofern haben wir doch eine ziemliche Sensibilität innerhalb der Bevölkerung offenbar. Aber ist es wirklich eine große Bewegung jetzt? Gibt es wirklich schon massenhafte Veranstaltungen, Proteste, Demonstrationen dagegen? Da habe ich als Vergleichsmaßstab etwa die Volkszählungsbewegung Anfang der 80er Jahre. Da war ich damals gerade junger Student noch. Und wir haben so wie jetzt für Snowden, haben wir damals gegen dieses Volkszählungsbegehren des Staates, haben wir damals protestiert, Veranstaltungen organisiert und Ähnliches. Und zwar eine Riesenbewegung, eine Riesenwelle, nicht nur zwischen Studierenden, sondern auch in der Bevölkerung insgesamt. So eine große Bewegung für Datenschutz, für Persönlichkeitsrechte, die sehe ich bisher noch nicht. Wir haben sicher eine ganze Reihe an Veranstaltungen. Es gibt irgendwie einige Zirkel, in denen das läuft. Es ist vor allem auch durch die Medien sehr stark getragen, auch was ich sehr schätze, dass die ihre kritische Funktion hier wahrnehmen seit 12 Monaten. Aber an den Universitäten ist es doch noch sehr still. Auch da würde ich sagen, ambivalent. Wir haben im Januar eine Veranstaltung gemacht, wo wir Christian Schröble eingeladen hatten, Herrn Rosenbach vom Spiegel eingeladen hatten, den ehemaligen Bundesverfassungsrichter Hoffmann Riem eingeladen haben. Es war die größte Diskussionsveranstaltung, die an der Uni Rostock in den letzten 20 Jahren stattgefunden hatte. Es waren 1000 Studierende, die kamen. Also das zeigt, dass sich offenbar die Studenten oder die jungen Leute auch durchaus mobilisieren lassen, interessieren lassen und dass man sie auch informieren kann darüber. Aber ich würde noch nicht sagen, also erstens gilt das noch nicht für den Mainstream der Universitäten in Deutschland. Das ist doch relativ verhalten. Wir haben 2, 3, 4 Reaktionen gehabt an verschiedenen Universitäten, die auch auf Snowden reagiert haben, etwa mit Ehrenmitgliedschaft an der Humboldt oder FU war es? FU in Berlin und einige andere noch, aber dafür, dass wir irgendwie 400 Universitäten in Deutschland haben, finde ich das doch im Grunde noch eine sehr, sehr stille Diskussion und die sehr im Verborgenen stattfindet. Da würde ich mir sehr viel mehr Interesse und auch Protest der Bevölkerung, nicht nur der Intellektuellen und der Universitäten wünschen. Herr Hoffmann-Riem hat das auch gesagt im Vergleich zum Volkszählungsurteil. Herr Hoffmann-Riem war 10 Jahre am Bundesverfassungsgericht und hat zwischen 1999 und 2009 eine ganze Reihe von Urteilen des Bundesverfassungsgerichts verantwortet, etwa zur Vorratsdatenspeicherung, zur Online-Durchsuchung, also viele datenschutzrelevante Urteile. Und der ist doch sehr ernüchtert jetzt, wie wenig Resonanz in einer breiten Bevölkerung er erntet, gewissermaßen mit diesen kritischen Diskussionen zu diesen sehr wichtigen Themen.
Wir werden ja im Stream, bei Loro zumindest, auch weltweit gehört. Und wir reden über einen Helden, wir reden über jemanden, der kein Held sein soll, einen Menschen, der ein Vorbild sein kann, auf die Ideale, die diese Gesellschaft tragen, zu achten. Wir reden auch über Freiheit und Anerkennung für Snowden, der Freiheitsbegriff. Über den, glaube ich, sollten wir noch ein bisschen weiter diskutieren in diesem Zusammenhang. Denn wenn es um Datenspeicherung geht, die massive Datenspeicherung, die Speicherung von Daten auf unbestimmte Zeit, dann werden auch Ängste geweckt. Wenn ich einen neuen Pass brauche, einen neuen Personalausweis, dann muss ich mittlerweile einen Fingerabdruck abgeben und ein biometrisches Bild. Am besten so schauen, nicht bewegen und irgendwann kommt der Blitz und man hat die Augen vielleicht auf dabei. Eine Frage aus dem Publikum richtet sich genau darauf. Der neue Personalausweis in Deutschland eben mit diesen Daten, Fingerabdruck kann drauf, biometrisches Bild muss. Jeder könnte jederzeit kontrolliert werden. Vom Gesetz ist vorgesehen, dass Daten nicht verknüpft werden können, aber die Angst besteht. Ist das schon eine, der Fragende ist ja anonym, aber ist das schon ein Teil, so eine Frage zu stellen, der psychischen Deformation, die durch die ständige Überwachung da ist?
Nein, ich denke, die Frage ist sehr berechtigt. Wir wissen das ja alle. Unsere Fingerabdrücke, unsere Augen, also jeder, der einen neuen Pass machen lässt, kriegt jetzt eben, muss so da sitzen und so in die Kamera gucken. Und das ist elektronisch um die ganze Welt, in Sekundenschnelle kann das um die ganze Welt geschickt werden. Das Problem ist eben wirklich, dass dort, wo gesammelt wird, können die Daten im Zweifelsfall auch, also ich will gar nicht jetzt Regimewechsel an die Wand malen, aber auch sowas könnte ja theoretisch mal passieren, ist jedenfalls in Deutschland öfter schon mal passiert. Überall da, wo solche Daten so massenhaft und so gründlich erhoben werden, können sie auch im schlimmsten Fall gegen einen verwendet werden. Ja, wir haben im Grundkurs hat eine Studentin, die zuerst sehr kritisch gegenüber unserer Ehrendoktorwürde-Sache war, die hat erzählt, dass sie in der Schule gelernt habe, dass schon in den 1920er Jahren plötzlich die Daten über alle Schwulen erhoben wurden. Da wurden mal Listen gemacht. Man hat die einfach erstmal nur gesammelt. Ja, alle Leute, von denen man wusste, dass die schwul sind. Man hat gar nichts damit vorgehabt. Ja, dann kamen die Nazis. Die haben Schublade aufgemacht, die Daten rausgeholt und haben sich gefreut, ja, dass ihre demokratischen Vorgänger ihnen diese Arbeit abgenommen haben. Also das ist einfach die Gefahr, wo gesammelt wird, ist potenziell diese Datensammlung auch gegen einen verwendbar. Also die Angst davor hat eigentlich nichts mit psychologischer oder psychischer Deformation zu tun.
Eine der Auswirkungen, über die wir im Vorfeld der Veranstaltung ja schon mal diskutiert haben, von Datensammlung und von Freiheit und dem Entzug von Freiheitsrechten ist der Radikalenerlass. eine Episode in der bundesdeutschen Geschichte in den 70er Jahren, als es darum ging, Menschen wegen vermeintlicher Staatsfeindlichkeit in einigen Fällen aus dem öffentlichen Dienst fernzuhalten. Den konkreten Auswirkungen dessen, was radikalen Erlass heißt. Wie haben Sie die zum Beispiel erlebt, auch im Kollegen- oder Freundesumfeld?
Da müssen Sie den Kollegen zu meiner Linken fragen, der ist etwas älter als ich. Aber ich habe noch mitgekriegt, ich war damals noch ein bisschen jung, aber ich war mit Leuten in Kontakt, bei denen es in der Telefonleitung immer geklickt habe, wenn ich mit denen telefoniert habe. Und dann haben wir dann erstmal Grüße an den Verfassungsschutz gesprochen. Guten Morgen, lieber Verfassungsschutz. So wie es jetzt übrigens einen sehr schönen Song gibt über die NSA. Kennen Sie den? Guten Morgen, NSA. Schon mein Facebook gecheckt? Ich denke, du hast früher schon mein Gameboy gehackt und so weiter. Mo Trip heißt, glaube ich, die Gruppe. Können sich anhören auf, wo ist das, Internetradio, warno.de oder so. Da haben wir eine ganze Sendung. Da ist das Lied mit drin. Sag mal was zum Verfassung, du bist doch
radikalen Erlass, hatte ich mir gerade notiert, finde ich ein gutes Beispiel, weil der radikalen Erlass ein schönes Beispiel ist, dass auch unter demokratischen Strukturen auf einmal Bevölkerungsgruppen ins Visier des Staates geraten können und viel Ungerechtigkeit damit auch an unschuldigen Menschen geschieht. Also wir müssen nicht erst warten, gewissermaßen auf diesen Systemwechsel, den Gesa an die Wand gemalt hat. Also nicht erst unter Diktaturen werden Menschen ungerecht behandelt. Radikalen Erlass, weiß nicht, ob das noch allen vertraut ist, den jungen Leuten. 70er Jahren wollte der Staat verhindern, dass die damals sehr üppig gewachsenen, nach der 68er-Bewegung, sehr üppig gewachsenen K-Gruppen, also die kommunistischen Bewegungen, dass die in den öffentlichen Dienst eindringen. Und da gab es diesen, ab 72, glaube ich, diesen radikalen Erlass durch den Bundeskanzler Brandt damals, Sozialdemokrat, der diesen radikalen Erlass erlassen hat, und der bedeutete, jeder, der in Verbindung gebracht wurde mit solch einer K-Gruppe, von der DKP bis zum KBW, der durfte nicht mehr öffentliche Ämter haben. Zunächst ging es nur darum, Lehrer im öffentlichen Dienst zu verhindern. Man wollte keine kommunistischen Lehrer auf die Kinder loslassen. Aber nach 2-3 Jahren umfasste das nicht nur irgendwelche wichtigen intellektuellen Tätigkeiten oder sicherheitsrelevante Tätigkeiten bei der Polizei und der Justiz oder in den Schulen, sondern dann ging das auch los, dass auch Briefträger und auch Lokomotivführer, die waren damals noch verbeamtet, dass die verfolgt wurden. Also es begann auch im Grunde eine große Datensammelei. Der Verfassungsschutz sammelte damals von allen Menschen, die verdächtigt wurden, jemals mit irgendeiner K-Gruppe auch nur in Verbindung gebracht worden zu sein, sammelte der Daten. Es gab damals allerdings noch wenig elektronische Daten, das war einige Jahre später erst, und führte zu einem unglaublich stickigen Klima in der Bevölkerung insgesamt. Ich bin ab 1975 war ich an den Hochschulen als Student, und das war gerade die Zeit auch der Terrorismushysterie, auch der Terrorismusakte. Der deutsche Herbst 77 hatte gerade seine Hochzeit. Und es gab sehr viel Misstrauen in der Bevölkerung gegen alle möglichen Gruppen, vor allem linke Gruppen, aber eben nicht nur linke Gruppen. Und da kann man sehen, also wenn man eine Gruppe ausfindig machen kann, die jetzt verdächtigt wird, dass sie dem Staat oder der Gesellschaft Böses tut, dann lassen sich mit solchen Instrumenten der Kontrolle doch sehr schnell auch repressive Strukturen schaffen, deren Bedeutung vor allem darin liegt, dass sie zurückwirken auf die Menschen. Auf einmal überlegt sich jeder bei so einer Veranstaltung, wer ist denn von uns jetzt beim Verfassungsschutz? Und können wir hier überhaupt,
Hand hoch.
Können wir hier überhaupt noch frei reden? Oder muss ich mir Sorgen machen, dass das, was ich jetzt hier sage, morgen schon beim Verfassungsschutz in Schwerin registriert wird und erfasst wird? Und solche paranoiden Folgen hat immer, wenn der Staat anfängt, Daten zu sammeln, und das auch systematisch auszuwerten und dann gegebenenfalls das mit Sanktionen zu belegen. Wir hatten diese Situation nach 2001 in Bezug auf Muslime in Deutschland. Es hat dann dazu geführt, dass ich nach einigen Jahren angefangen habe, mich mit Muslimen zu beschäftigen und dazu geforscht habe, 10 Jahre lang. Also das war eine der Vorgeschichten auch zu dieser Snowden-Geschichte. Ich war sehr sensibilisiert dafür, dass durch diese ausufernde Sicherheitspolitik nach dem 11. September 2001 dass hier auch wieder eine große Bevölkerungsgruppe pauschal verdächtigt wurde und hier alle möglichen Kontrollinstanzen auch geschaffen wurden, auch schon vor der NSA, um hier offenbar oder anscheinend angeblich die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Man nahm in Kauf, dass viele Unschuldige und große Gruppen von Bevölkerung, die überhaupt sich nie haben was zu Schulden kommen lassen, die nichts Unrechtes taten, dass die mitverdächtigt wurden. Aber das ist das Problem, glaube ich, bei dieser Datensammelei.
Herr Nowak, es geht um Freiheit und Anerkennung für Edward Snowden. Den Freiheitsbegriff haben wir versucht, ein bisschen anzudiskutieren und die Folgen dessen, was Snowden aufgedeckt hat. Anerkennung. Die Medien in Deutschland beobachten Snowden sehr aufmerksam. Eine Dekonstruktion der Person Snowden, wie sie in den USA, zum Beispiel bei Fox News, stattgefunden hat, die nehme ich bei uns nicht wahr. Also der Blick aus der anderen Perspektive auf die Person Snowden, bei Fox News wird er als Verräter bezeichnet. Dieser mediale Mainstream, wenn ich ihn so in Deutschland charakterisieren darf, hat der eine Auswirkung darauf, dass Snowden hier in Deutschland so breit diskutiert wird, aber eher positiv besetzt?
Naja, ich denke, der Unterschied zu USA ist schon, was ich vorhin meinte, dass das Narrativ ein anderes ist. Er ist tatsächlich, wenn man so will, positiver besetzt, weil es gleichzeitig aber eben diese so stark auf diese Diskussion USA versus Deutschland gesehen wird. Und er ist dann sozusagen ein Held in Deutschland, der sozusagen die Überwachungsmethoden der USA aufdeckt. Also das ist in vielen Medien so zu hören. Das heißt noch lange nicht, dass ein Snowden, wenn er jetzt, das kann ja auch eine Frau sein, die hier was aufdecken würde, dann auch so behandelt wird. Also ich denke, das ist der Unterschied. Es gibt natürlich schon Medien, also gerade eher die eher noch auch diesen Verräter oder so diesen Status wie in den USA sehen, das ist ein kleinerer Teil der Medien, aber im Großteil wird das genau unter dieser Prämisse geführt, also positiv schon, aber dann eher immer mit diesem Hintergedanken, er hat etwas aufgedeckt, was die USA in Deutschland macht. Und dann natürlich auch diese Forderung nach Souveränität und so weiter. Und ich denke aber, damit wird er natürlich auch in eine ganz bestimmte Richtung gezerrt, damit wird er natürlich genau in dieses nationale Narrativ wieder gesteckt, eben dass man gesagt wurde, ja hier ist das ja gar nicht das Problem, das ist ja ein Problem der USA. Und was natürlich dann dazu führt, dass er irgendwie, ja klar, Respekt hat er schon, aber dass man ihn auch wieder sozusagen auslagert, sozusagen aus der Sache, dass das natürlich eine Frage von Macht und Geheimdienste eben nicht nur in den USA so sind, sondern weltweit eben tätig sind. Und das, denke ich, ist der Hintergedanke, warum es hier eine eher positivere Sache gibt. Aber ob das wirklich Positives ist im Sinne einer emanzipatorischen Anti-Überwachungsbewegung, das ist halt die Frage. Das heißt, er wird anders dargestellt. Klar, es wird ihm eher Anerkennung zugegeben, aber nicht Anerkennung sozusagen in der Rolle gegen Überwachung, sondern vor allen Dingen immer mit diesem Hintergedanken, dass er was aufdeckt, was die USA gemacht hat. Also das hört man schon sehr, das hört man aber auch teilweise selbst bei Leuten, die, also selbst bei, wie gesagt, bei meiner Veranstaltung von Ströbele und Gysi in Berlin, da fiel 40 Mal das Wort Souveränität. Und ich denke eigentlich, also für mich ist dieser Souveränitätsbegriff nicht die Folge. Also die Forderung nach Souveränität ist für mich nicht die Folge der Überwachungsdiskussion, sondern die Folge der Überwachungsdiskussion ist keine Überwachung und sozusagen Transparenz und Aufhebung von Geheimdiensten und Geheimstrukturen. Das wäre für mich, weltweit natürlich, das wäre für mich die logische Folge. Aber Souveränität, da geht es wiederum darum, dass ein Staat gegenüber den anderen gestellt wird und genau an diesen nationalen Narrativen wird es mit halt das Beteiligung und das finde ich eher eine Falle für so eine Bewegung, weil man dann eben sozusagen sagen kann, naja, das ist ja nur die USA. Und wenn dann kommt natürlich raus, ja, auch der BND und andere, die machen natürlich das auch, jetzt in der Türkei und so, da ist es auf einmal dann doch durchaus korrekt. Aber dass das natürlich alle Geheimdienste weltweit machen, wird natürlich damit unterschlagen.
Wenn es ums Politische geht, können wir gleich im nächsten Block noch drüber diskutieren. Denn wir wollen über die globalen Konsequenzen und die Handlungsmöglichkeiten der Politik sprechen. Wir haben es kurz angerichtet, wer weiß, was wir heute Abend angerichtet haben. Und Sandra Omar-Schmitz liest aus einem Gespräch von Edward Snowden mit Glenn Greenwald im Juni 2013 in Hongkong.
Meine größte Sorge angesichts der Konsequenzen dieser Enthüllungen für Amerika ist, dass sich nichts ändern wird. Man wird sie in den Medien finden. Man wird erkennen, wie weit die Regierung in ihrer Selbstermächtigung und bei der Schaffung von mehr Kontrolle über die amerikanische und die globale Gesellschaft geht. Doch man wird nicht bereit sein, das notwendige Risiko einzugehen, aufzustehen und dafür zu kämpfen, dass sich etwas ändert. Man wird die Politiker nicht zwingen, tatsächlich für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger einzutreten. Es wird in den kommenden Monaten und Jahren noch schlimmer werden, bis es dann irgendwann zum politischen Wandel kommt. Denn nur die Politik kann dem Überwachungsstaat Einhalt gebieten. Selbst in unseren Vereinbarungen mit den anderen souveränen Regierungen halten wir das eher für eine politische Frage als für eine juristische Angelegenheit. Und dann werden wieder neue politische Führer gewählt, die am Schalter drehen und sagen, dass wir wegen der Krise und angesichts der globalen Gefahren im Licht irgendwelcher neuer, nicht vorhersehbarer Bedrohungen mehr Autorität brauchen und mehr Macht. Die Menschen werden nichts tun können, um sich dagegen zu wehren. Und schließlich haben wir eine vollkommene Tyrannei.
Barack Obama ist mit Yes, we can in seine Präsidentschaft gestartet. Er wollte den großen Wandel. Bezogen auf Whistleblower hat die Obama-Administration in den vergangenen Jahren 8-mal Whistleblower belangt. Das ist mehr als alle anderen Vorgängerregierungen seit 1917 zusammen. Seitdem gibt es den Paragraphen, auf den sich die Obama-Administration beruft. Also ein Wechsel, eine Veränderung ist da nicht feststellbar. Die Obama-Administration ist eher noch rigider geworden, repressiver an dieser Stelle. Ist das eine weltweite Enttäuschung, die durch den Hoffnungsträger Obama ausgelöst wurde, Frau Mackentun?
Ja, sicher. Also die Amerikaner sind auch aus anderen Gründen noch über Obama enttäuscht. Andere Reformen, die unter seiner Präsidentschaft nicht umgesetzt werden konnten, wobei man immer dazu sagen muss, dass es auch an dem Filibuster liegt, also an dieser Sperrminorität oder Sperrmajorität, die im Parlament existiert in den USA. Also er konnte viele Dinge einfach nicht vollziehen. Gesundheitsreform ist ein gutes Beispiel, die ja erst im zweiten, dritten Anlauf durchgekommen ist. Aber die Sache mit der Überwachung ist in der Tat schlimmer geworden unter Obama, das stimmt. Wobei man dazu sagen muss, dass Obama in dieser Hinsicht und auch in vielen anderen Hinsichten ja, der traurige Erbe von der Bush-Regierung ist und auch von den Regierungen vor Bush noch. Und dass er der Präsident ist, in dessen Präsidentschaft die technischen Möglichkeiten offenbar auch nochmal angewachsen sind. Also was unter Bush, also diese ganze Überwachungsmaschinerie mit dem Patriot Act und so weiter, Homeland Security Act, das fing in den USA kurz nach 9/11 an. Und seitdem sind natürlich die Speicherkapazitäten und die Überwachungsmöglichkeiten und auch das Kommunikationsverhalten der Bevölkerung hat sich in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren ja massiv in die Richtung verändert, dass es leichter ist, uns zu überwachen. Ja, also wer von uns war vor 15 Jahren schon, hat schon, was weiß ich, geskypt zum Beispiel. Ja, also auch die technologische Praxis, unsere Praxis hat sich verändert. Und in diesem ganzen Komplex muss man die gesteigerte Verfolgung von Whistleblowern unter der Obama-Regierung natürlich auch sehen. Also ich möchte ihn jetzt in keiner Hinsicht in Schutz nehmen. Ich denke, er ist einfach völlig zur falschen Zeit an die Macht gekommen. Er hätte Großes anrichten können und wird es wahrscheinlich nicht mehr tun können. Man muss einfach sehen, dass, wo wir von Deformation schon sprechen, dass auch das Amt eine große deformative Kraft in sich trägt, also die Deformation professionell sozusagen, in die jemand wie Obama, der Hoffnungsträger für, gerade für ärmere Menschen waren, für nicht weiße Menschen waren, für ethnische Minderheiten war, die haben ihn ja reingehievt in das Amt, dass gerade so jemand durch die Bekleidung des Amtes, durch die Notwendigkeit, mit diesen Geheimdiensten zusammenzuarbeiten, mit dem ganzen Regierungsapparat, einfach deformiert wird in seinen Handlungsfähigkeiten.
Eine Frage, die sich ja im Zusammenhang mit Snowdens Arbeit als Whistleblower stellt und auch denjenigen, die ihm geholfen haben, zum Beispiel Glenn Greenwald oder anderen Journalisten, ist ja auch eine Frage nach dem Schutz der Pressefreiheit. Denn was wir beim Guardian in Großbritannien erlebt haben, dem Besuch vom Geheimdienst, der dann Festplatten hat schreddern lassen, vielleicht ohne zu wissen, dass man Daten auch kopieren kann. Auch der Versuch, die Einreise oder die Reisefreiheit von Glenn Greenwald einzuschränken. Herr Nowak, die Konsequenzen für den Journalismus auf der Welt, welche sehen Sie im Fall von Edward Snowden?
Ja, also ich denke, also ich würde sagen, es war schon immer für kritischen Journalismus, der eben tatsächlich eben nicht nur das abgeschrieben hat, was jetzt sozusagen in offiziellen Presseerklärungen, was schon immer natürlich in unterschiedlichen Ecken der Welt, in unterschiedlichen Ausmaß, aber war schon immer gab es schon immer Probleme, also auch, weil wir jetzt vorhin 70er Jahre gesehen haben, es gab da auch schon Journalistinnen, die auch in der BRD schon in den 70er Jahren unabhängige Journalistinnen Probleme hatten. So ist es in vielen anderen Ländern gewesen. Und natürlich hat das noch zugenommen. Also ich denke, nur als ein konkretes Beispiel, das vor einigen Tagen bekannt wurde, hier US-Journalist James Rissen, der zum Beispiel nur einen sozusagen Informanten, also eigentlich nur das auf eine journalistische Recht bezieht, seine Informanten und Informantinnen nicht preiszugeben, dass ihm jetzt Haft droht. Er ist nicht der Einzige. Er sieht es überhaupt nicht in einem politischen Kontext, sondern tatsächlich so als Aufklärer, investigativer Journalist, aber er hat auch es abgelehnt, das jetzt in politischen Kontext zu stellen. Er hat ist ganz einen juristischen Weg gegangen, hatte da bisher keinen Erfolg und jetzt droht ihm praktisch eine Art Erzwingungshaft und ich denke, der ist natürlich viel weniger bekannt, da gab es jetzt der Tage in der Taz einen längeren Artikel zu und ich denke, das ist ja nur ein Beispiel, dass sagen wir ganz viele solche Grundlagen, Informationsfreiheit und sonst wie, dass die natürlich dann auch bei Journalistinnen und Journalisten bedroht sind, zumal ja auch, man darf das jetzt aber auch immer nicht so sehen, dass es immer alles schlimmer wird und so, diese globale Diktatur, das finde ich halt auch falsch, sondern das ist natürlich auch eine Antwort auf Entwicklungen, die durchaus auch positiv sind, dass nämlich auch dank Internet und dank Webcams und anderer Methoden, Videos und so weiter, es mehr Journalistinnen und Journalisten gibt, die auch im Alltag die in Gegenden kommen, wo sonst gar niemand hinkommt, die auch eben nicht nur in der Hauptstadt sitzen, sondern die teilweise in Brennpunkten bei sozialen Konflikten sitzen und da auch Informationen preisgeben. Also es ist nicht nur so, dass man sagt, ja, da wird alles schlimmer und es wird immer mehr eingeschränkt, sondern das sind natürlich auch Folgen, Konsequenzen, juristische Konsequenzen auf Entwicklungen, die durchaus auch, die durchaus nicht nur negativ sind. Zum Beispiel so eine Art Bürgerjournalismus, so ein investigativen Journalismus, der ganz unten ansetzt, was früher gar nicht denkbar war. Das ist natürlich auch ein Versuch, den sozusagen da wieder einzuschränken.
James Rissen ist einer der Journalisten, die nach diesem Gesetz von 1917 belangt werden sollen. Er hatte Anfang der 2000er eine CIA-Operation, hat davon erfahren, hat aber jahrelang nicht darüber geschrieben, obwohl er alles zusammen hatte, hat sich Zeit gelassen, hat dann darüber geschrieben und die Sicherheitsdienste in den USA wollen eben herausfinden, wer die Quelle war, die zu dieser Geschichte geführt hat. Und James Rissen wird wahrscheinlich noch in diesem, spätestens im nächsten Jahr ins Gefängnis gehen müssen. Er will standhaft sein und seine Quelle eben nicht preisgeben und begründet es auch sehr ausdrucksstark.